SWR 2 Leben.
Stamattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato.
Bella Ciao ist das bekannteste Lied der Resistenza, des italienischen Widerstands gegen Nazis und Faschisten. Es sind die Worte eines Mannes, der sich von seiner Geliebten verabschiedet, bevor er in die Berge geht, um als Partisan für die Freiheit zu kämpfen. Dass es auch viele Partisaninnen gab, davon erzählt kein Lied.
Man schätzt, dass 80.000 Frauen an der Resistenza teilgenommen haben. Viele haben später Ehrenmedaillen bekommen.
Die Frauen waren entscheidend. Das haben auch die Kommandeure der Alliierten und des Nationalen Befreiungskomitees anerkannt. Ohne die Frauen hätte die Resistenza nicht gewonnen.
Monatelang habe ich versucht, Lidia Menapace telefonisch zu erreichen. Sie war stets unterwegs, trat im Fernsehen auf, nahm an Podiumsdiskussionen teil. Mit 92 Jahren.
Wir spürten, dass wir keine Zukunft haben würden, wenn wir die Macht den Nazis und Faschisten überlassen hätten. Es wäre gewesen, als hätten wir uns das Augenlicht ausgelöscht oder nicht mehr geatmet. Widerstand ist etwas Alltägliches, wie der Atem.
Das Schloss von Monterado liegt auf einem Hügel der Region Marken. Es thront über Gärten und Feldern. Im Schloss, das ihr Großvater 1919 kaufte, verbringt Maria Lisa Cinciari Rodano die Sommermonate.
Ich bin am 21. Januar 1921 in Rom geboren. Dort habe ich meine Kindheit und Jugend verbracht. Meine Familie war nicht antifaschistisch. Mein Vater nahm an Mussolinis Marsch auf Rom teil. Er war ein überzeugter Faschist. Meine Mutter stammte aus einer jüdischen Familie. Sie war keine Antifaschistin, aber da sie jüdischer Herkunft war, auch keine überzeugte Faschistin.
Der einst werde die rote Fahne auf den Trümmern einer vergangenen Welt wehen, verspricht das Lied. Die Freiheit werde triumphieren.
Io ti rivedrò lassù. Sulle macerie di un mondo che fu, bandiera rossa de sventolo gnur, sul tuo gran popolo insommossa. Questa mia madre la cantava.
Meine Mutter sang dieses Lied, während sie mein Schwesterchen in den Schlaf wiegte. Sie sagte uns, wir sollten es nicht vor anderen singen, sonst würde die ganze Familie Ärger kriegen.
Altrimenti passavano dei guai tutta la famiglia.
Ich heiße Luciana Romoli, bin am 14. Dezember 1930 geboren. Ich bin in Casalbertone am Stadtrand von Rom aufgewachsen. Ein Arbeiterviertel, ein antifaschistisches Viertel. Die Arbeiter hatten damals ein Klassenbewusstsein. In Casalbertone wohnten keine Faschisten. Es gab Solidarität, auch unter den Kindern. Auch meine Familie war antifaschistisch.
Chiamo Lidia, Ich heiße Lidia, Mädchenname Brisca.
Ich bin in Novara geboren, einer Kleinstadt in Piemont an der Grenze zur Lombardei. Aufgewachsen bin ich in einer sehr herzlichen, aber auch strengen Familie. Es war eine antifaschistische Familie. Das zeigte sich in Kleinigkeiten des Alltags. Mein Vater nannte Mussolini Culà, der da. Keine sonderlich respektvolle Bezeichnung für einen Regierungschef. Meine Mutter war impulsiver und wenn Mussolini etwas getan hatte, das sie besonders abstoßend fand, nannte sie ihn den da, der vom Balkon spricht. Bei uns in Piemont ist der, der vom Balkon spricht, die Bezeichnung für Irrer. Esther und Ruth waren zwei Schwestern, die mit mir und meiner Schwester Isa zur Schule gingen. Wir beneideten sie um ihre exotischen Namen. Eines Tages kamen sie nicht zur Schule. Also fuhren wir mit dem Rad zu ihnen nach Hause, um ihnen die Hausaufgaben zu bringen. Wir klingelten, die Hausangestellte machte auf. Sie sagte uns, Esther und Ruth bräuchten die Hausaufgaben nicht, denn sie würden nicht mehr zur Schule kommen. Warum denn? Fragte ich. Weil sie jüdisch sind, antwortete sie. Das habe ich nicht verstanden. Meiner Schwester sagte ich, dass die Magd ein Landei sei. Es sei ja keine ansteckende Krankheit, jüdisch zu sein.
Die Personen, die mit sogenannten Ariern verheiratet waren, waren von den Bestimmungen der Rassengesetze ausgeschlossen. Deshalb hatten meine Eltern in dieser Hinsicht keine Probleme, wobei ihre Ehe nicht lange dauerte.
1938 besuchte ich die dritte Klasse. Eines Tages begrüßte uns anstelle unserer Lehrerin eine Stellvertreterin. Sie forderte uns auf, den Duce-Gruß zu machen. Dann rief sie die Namensliste auf. Als Deborah, meine Banknachbarin, drankam, sagte die Lehrerin im bösartigen Ton, sie solle stehen bleiben.
Gli imperi si conquistano con le armi. Ma si tengono col prestigio. E per il prestigio.
Arriviamo intanto a casa, io mi rendo conto che la spiegazione data a mia sorella non è.
Zu Hause bat ich meine Eltern um eine Erklärung für den Vorfall. Mutter fing an, auf den da, der vom Balkon spricht, zu schimpfen und hörte gar nicht mehr auf. Vater erklärte uns, in Rom sei ein Gesetz erlassen worden, nach dem nur Arier zur Schule gehen dürfen. Und wer sind diese Arier? Fragten Isa und ich. Ich schäme mich, sagte er, aber das sind wir. Dann musste er uns die Rassengesetze erklären. Ich erinnere mich, dass ich beim Zuhören einen solchen Ekel empfand, dass ich Rassismus bis heute physisch nicht ertragen kann.
Io frequentavo il liceo Visconti ed era un liceo classico.
Ich besuchte das Visconti-Gymnasium, eine Eliteschule im Zentrum von Rom. Dort habe ich einen Klassenkameraden kennengelernt, Franco Rodano. Nach dem Unterricht gingen wir ein Stück des Wegs gemeinsam und redeten. Wir verliebten uns ineinander. Im dritten Jahr des Gymnasiums waren wir heimlich verlobt. Unter dem Einfluss unseres Philosophielehrers und unseres Religionslehrers, die offen antifaschistisch waren, bildeten wir zusammen mit Freunden und Schulkameraden eine Gruppe gegen den Faschismus. Wir wollten etwas tun, um den Krieg zu verhindern.
Die Lehrerin hat Deborah gepackt und ihr gesagt, das ist dein letzter Schultag, weil du Jüdin bist. Die Juden sind Diebe und Schufte. Sie hat Deborah zum Fenster gezerrt und ihre Zöpfe an den Fenstergriff gebunden. Dann sollten wir unsere Hefte hervorholen und unsere Gedanken über die verfluchten Juden aufschreiben. An diesem Punkt muckte die ganze Klasse auf. Wir machten uns über die Lehrerin her, rissen sie zu Boden und schlugen sie.
Im Frühjahr 1943 wurden wir verhaftet. Bis zum 25. Juli blieben wir in Haft, bis Mussolini gestürzt wurde. Es gab Demonstrationen vor den Gefängnissen, um die Befreiung der politischen Gefangenen zu fordern.
Am 8. September 1943 verkündete Marschall Pietro Badoglio den Waffenstillstand mit den Alliierten. Italien, bislang mit Deutschland verbündet, ergab sich den angloamerikanischen Truppen, die den Süden der Halbinsel bereits besetzt hatten. Daraufhin ließ Hitler die Wehrmacht ins Land einmarschieren.
Durch blitzartiges Zuschlagen hat die deutsche Wehrmacht die Erfüllung der von Badoglio unterzeichneten Kapitulationsbedingungen unmöglich gemacht. Viele große Städte in Italien wurden von deutschen Truppen besetzt.
Mein Vater, der im Ersten Weltkrieg gedient hatte, war im Sommer 1943 zu seinem Regiment einberufen worden, das in Novara kaserniert war. Wir waren wegen der Bombardements der Alliierten in ein 20 Kilometer von Novara entferntes Bergdorf umgesiedelt worden. Meine Schwester und ich radelten jeden Tag zur Schule in die Stadt, kochten in unserer Stadtwohnung für unseren Vater, der zum Mittagessen kam, und fuhren ins Dorf zurück. Eines Tages kam Vater nicht zum Mittagessen. Eine Nachbarin sagte uns, die Deutschen hätten alle Soldaten festgenommen. 2 Monate lang hatten wir keine Nachricht von Vater, bis wir eine Postkarte aus einem Konzentrationslager bekamen.
Ein paar Militäreinheiten, die in Ostia und Fiumicino stationiert waren, versuchten, Rom gegen die deutschen Truppen zu verteidigen. Die entscheidende Schlacht wurde bei Porta San Paolo geschlagen. Dort kämpften gegen die Nazis wenige Soldaten der italienischen Armee und Zivilisten, an die wir Waffen verteilt hatten. Der General, der die Verteidigung Roms hätte befehlen müssen, es aber nicht tat, hatte die Waffen dem Zentralkomitee überlassen. Wir Römerinnen brachten den Kämpfenden Wasser und Brötchen. Nach der Niederlage versteckten wir die Soldaten und gaben ihnen Zivilkleidung, damit sie in den Norden fliehen konnten.
1943 gehörte Maria Lisa Cinciari Rodano zum inneren Zirkel des Nationalen Befreiungskomitees. Luciana Romoli war damals erst 13 Jahre alt.
Am 9. und 10. September ging meine Mutter zusammen mit Carla Capponi, Maria Lisa Rodano und anderen Kameradinnen zur Porta San Paolo. Sie hat mich mitgenommen. Es gab Verletzte. Wir Kinder mussten durch die Häuser ziehen und nach Verbandsmüll und Desinfektionsmittel fragen.
Der Duce ist frei. Männer des SD und der Waffen-SS sowie Fallschirmjäger haben den Auftrag des Führers erfüllt.
Die Nazis besetzten Rom und wir mussten sofort in den Untergrund gehen, denn wir waren natürlich im Polizeiregister eingetragen. In den 8 Monaten der deutschen Besatzung wechselten wir ständig die Unterkunft. Mein Mann und ich heirateten heimlich in der Kirche von San Giovanni e Paolo am Celio-Hügel. Don Paolo Pecoraro, ein Priester, der der Resistenza angehörte, traute uns mit falschen Papieren. Della Resistenza. Ci sposammo con carte false.
Dalle belle città date al nemico, fuggimmo un disso per l'arida montagna.
Wir verließen die besetzten Städte und gingen in die Berge, heißt es in diesem Lied. Alte Sennereien verwandelten wir in Kasernen. So begann die Resistenza im Apennin und in den Alpenregionen wie dem Piemont, wo Lidia Menapace lebte.
Quando
Als ich und meine Schwester ein paar Tage nach dem Waffenstillstand vom Dorf nach Novara radelten, hielten uns zwei junge Männer an. Sie waren in Zivil, trugen aber den 91er, den Karabiner der italienischen Armee aus dem Ersten Weltkrieg. Sie fragten uns, wohin wir fahren. Nach Novara, zur Schule, antworteten wir. Einer der beiden wandte sich an meine Schwester. Weißt du, wo die Kasernen von Novara sind? Klar, sagte sie. Auf welcher Seite steht ihr? Fragten die Jungs. Unser Vater ist von den Nazis deportiert worden, antwortete ich. Wir sind gegen die, die unseren Vater deportiert haben. Dann baten sie meine Schwester, an den Kasernen vorbeizufahren und ihnen zu berichten, was für Kragenspiegel die deutschen Soldaten dort hätten. Das werde sie gerne tun, sagte Isa. In unserer Familie wurde dann gewitzelt, Isa sei für die Geheimdienste der Resistenza rekrutiert worden.
Die Deutschen beschlagnahmten alle Lebensmittel, deshalb konnte man auf dem Markt nichts kaufen. Also organisierten die Frauen Überfälle auf Bäckereien. 10 Frauen aus dem Ostiense-Viertel wurden erschossen, weil sie eine Bäckerei überfallen hatten.
In der römischen Resistenza spielten die Frauen eine maßgebliche Rolle. Sie haben Juden und Antifaschisten versteckt, Informationen und Befehle überbracht, die Verbindungen zwischen den Anführern des Nationalen Befreiungskomitees, die in Rom waren, aufrechterhalten. Ich habe auch Botschaften von einem Anführer zum anderen überbracht. Ich habe durch die Verbreitung von Untergrundzeitungen und die Organisation von Massendemonstrationen zum Widerstand beigetragen. Wir Frauen demonstrierten gegen die Besatzung und für die Verteilung von Lebensmitteln. Wir forderten, dass die deutschen Truppen die Stadt verlassen sollten. Denn deswegen wurde Rom von den Alliierten ständig bombardiert. Einmal versuchten wir, auf dem Petersplatz zu demonstrieren. Aber das fiel ins Wasser, weil der Papst an jenem Tag keine Rede hielt. Er war von den Nazis gewarnt worden.
Ich hatte immer Untergrundzeitungen bei mir. Wenn man erwischt wurde, wurde man erschossen. Es gab kein Pardon. Die Untergrundpresse spielte eine wichtige Rolle in der Resistenza. Sie sollte die Moral der Bevölkerung stärken und sie überzeugen, selbst auch Widerstand zu leisten.
Wie viele andere Mädchen war ich Kurierin. Ich hatte die Aufgabe, zu einem Partisanen nach Trastevere zu fahren, einem Schmied, der 4-spitzige Nägel herstellte. Diese Nägel waren so beschaffen, dass eine Spitze immer nach oben zeigte, wenn man sie auf den Boden warf. Ich fuhr mit dem Fahrrad, an dem ich 2 Einkaufskörbe befestigt hatte. Ich legte die Säckchen mit den Nägeln in die Körbe und Gemüse darauf. Dann brachte ich die Nägel zu einem anderen Partisanen.
Wir streuten diese Nägel auf die Straßen, wo die Autokolonnen der Nazis fuhren, damit sie die Reifen aufrissen. Nachts hängten wir Plakate auf. Klar war das gefährlich, aber wir waren immer zu zweit unterwegs. Einer hängte die Plakate auf, der andere stand am Ende der Straße schmiere.
Uno attaccava i manifesti e l'altro stava al fondo della strada, guardava se c'era pericolo, dava l'allarme.
Fischia il vento, urla la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenire.
In den Brigaden gab es viele bewaffnete Frauen. Ich hatte nie eine Schusswaffe. Trotzdem hat mir die Resistenza den Titel Kämpfende Partisanin zuerkannt. Ich wollte nicht lernen, wie man jemanden tötet. Aber Plastiksprengstoff, um Anschläge zu verüben, trug ich schon. Es war ein Stoff, der in der Kälte explodierte. Deshalb musste man ihn auf der nackten Haut tragen, wie die Selbstmordattentäter es tun. Ich trug ihn am Körper gebunden unter einer Jacke. Um den Sprengstoff abzulegen, musste man in ein warmes Zimmer gehen. Es war das Schaurigste, was ich als Partisanin gemacht habe.
Im Norden gab es vernetzte Gruppen von Frauen, die den Partisanen halfen. Im März 1944 kam ein Aufruf, überall ähnliche Frauengruppen zu bilden und bestimmte Aufgaben zu übernehmen. Die Toten zu begraben, die die Deutschen auf den Straßen liegen ließen. Fliehende und Verletzte zu verstecken, Protestkundgebungen zu organisieren. Nachdem Rom im Juni 1944 von den Alliierten befreit worden war, gründeten wir die Union der italienischen Frauen. Wir wollten eine Organisation, in der Frauen jeder politischen Couleur repräsentiert sein sollten. Nach der Befreiung ganz Italiens forderten wir die sofortige Einführung des Frauenwahlrechts. Wir argumentierten, dass die Frauen sich das Wahlrecht durch die Beteiligung an der Resistenza verdient hatten.
Fu sostanzialmente una prima esperienza di forte cameratismo paritario.
Die Resistenza war eine Erfahrung gleichberechtigter Kameradschaft zwischen den Geschlechtern, trotz mancher Episode, die dagegen sprach. Zum Beispiel, ein Partisanenkommandant begleitete mich immer ein Stück, wenn ich aus dem Bergdorf in die Stadt zurückkehrte. Eines Tages fragte er mich beim Abschied, was sagt dein Papa dazu, dass du, die du doch ein braves Mädchen bist, Tag und Nacht alleine unterwegs bist? Ich hätte ihn ohrfeigen können. Ich antwortete, mein Vater ist in einem Konzentrationslager. Ist das nicht Grund genug für ein braves Mädchen, das zu tun, was ich tue? Dann bin ich wütend abgezischt. Aber grundsätzlich war die Resistenza eine wichtige Erfahrung allgemeiner Solidarität.
Am wichtigsten war die Vorstellung, dass man die Gegensätze überwinden und gemeinsam kämpfen muss, um siegen zu können. Dann, dass man nicht nur für partikulare, sondern auch für allgemeine Ziele kämpfen kann, die alle betreffen. Schließlich, dass die Frauen eine bestimmende Rolle spielen können. Das sind für mich die drei wichtigsten Lehren, die die Resistenza den Frauen hinterlassen hat.
Die Frauen haben Rückschritte gemacht, finde ich. Heute sind sie arbeitslos oder überqualifiziert für die Jobs, die sie bekommen. Sie haben zugelassen, dass Krippen und Kindergärten zugemacht wurden. Sie sollten das verteidigen, was wir erkämpft haben. Neulich hat mich eine ehemalige Kollegin angerufen und gesagt, die Krippe der Stadtwerke sei geschlossen worden. Ich habe sie gefragt, warum habt ihr sie nicht besetzt? Wir haben gekämpft. Wenn ihr nicht kämpft, wird euch alles genommen. Das Frauenwahlrecht wurde uns nicht geschenkt. Wir haben es durch die Teilnahme an der Resistenza erkämpft.
Se poi voi non lottate, non fate niente, vi tolgono tutto. Il voto alle donne mica ce l'hanno regalato, eh? Ce lo siamo conquistato con la partecipazione alla Resistenza.
A un certo punto le vecchie generazioni non hanno passato.
Ab einem bestimmten Punkt hat die ältere Generation der Jüngeren ihre Erfahrungen, die Geschichte ihrer Kämpfe nicht weitergegeben, sodass heute vielen Frauen die Rechte, die sie genießen, als selbstverständlich erscheinen, nicht als etwas hart Erkämpftes.
Laut UNO stellen Frauen die Mehrheit der Weltbevölkerung. Fast überall stehen sie auf den niedrigsten Stufen der sozialen Leiter. Der Feminismus muss heute von dieser Prämisse ausgehen. Wir Frauen sind das Weltproletariat. Wer nicht für die Befreiung dieses Weltproletariats kämpft, darf sich nicht mein Kamerad nennen.